Jetzt habt ihr einige Frauen aus dem Hauskreis schon gesehen, habt einen kleinen Einblick bekommen und habt vor allen Dingen gesehen, wie unterschiedlich alt wir sind und wie unterschiedlich alt unsere Kinder. Da gibt es Kinder, die fahren schon Auto und es gibt andere Kinder, die sind noch klein. Wir haben das aber nicht so geplant, dass es ein Hauskreis speziell für Mütter werden sollte. Das hat sich so entwickelt und dass wir das bemerkt haben, tatsächlich, wir sind lauter Mütter hier zusammen, stellten wir fest beim gemeinsamen Beten. Wir haben, wie gesagt, jeden Mittwochabend dann eine Zeit, wo wir gemeinsam beten und wir fragen dann immer, gibt es Anliegen? Hat jemand was auf dem Herzen, wofür wir heute gemeinsam beten sollten? Und da tauchen dann immer wieder Kindernamen auf. Meine Tochter, mein Sohn, der und so weiter. Und dann haben wir festgestellt, ja eigentlich, egal ob wir für einen Studienplatz oder eine Arbeitsstelle für unsere Kinder beten oder für eine Mathearbeit oder für, weiß ich nicht, eine Kindergartensituation oder eben den Keuchhusten im Säuglingsalter oder sowas, es sind immer so Mütteranliegen gewesen. Und da haben wir gesagt, ach tatsächlich, wenn wir uns so angucken, wir sind lauter Mütter. Und Beate hat die Zettel, die sie euch ausgeteilt hat, die hat sie bekommen von einer Frau aus unserer Nachbargemeinde in Mühltal, Christel Moog. Und sie ist engagiert bei einer Organisation, die nennt sich Moms in Prayer, Mütter im Gebet. Das ist eine Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, Frauen zusammenzuführen aus verschiedenen Gemeinden, die gemeinsam Kinder, also ursprünglich war es so, dass sie sich getroffen haben, Mütter, die festgestellt haben, wir sind beide Christen, wir glauben an Jesus und unsere Kinder gehen zusammen in eine Schulklasse zum Beispiel oder gehen zusammen in eine Schule. Und wir können doch uns zusammentun und einfach für unsere Kinder in der Schule und für ihre Lehrer und Klassenkameraden und so weiter beten. Und daraus ist so eine Frauengebetsbewegung geworden. Und sie haben so ein paar Prinzipien, die wir sehr hilfreich finden. Unter anderem, dass sie eben sich auf Bibelstellen, also dass sie im Gebet einfach Bibelstellen nennen. Und so möchten sie einfach jeden einladen zum Beten, jede Frau speziell bei Moms in Prayer einladen zum Beten, auch Frauen, die sagen, so freies Beten, was soll ich denn da sagen, das bin ich nicht gewöhnt. Aber dann sagen sie, nimm einfach so einen Bibelvers und sprich ihn auf, denn das ist das Wort Gottes. Du kannst einfach mit der Bibel beten und dann haben sie so Materialien vorbereitet, die man halt verwenden kann und danach dann beten. Und und wir haben im Hauskreis uns auch mit diesen Materialien ein bisschen beschäftigt und haben festgestellt, es ist eine ganz wunderbare Sache, wenn man über seinen eigenen Kindern oder über Menschen, die einem am Herzen liegen, das Wort Gottes ausspricht. Und teilweise auch die Bibelverse so formuliert, wenn da er vertraut Gott oder so steht, dass man halt für diese Personalpronomen dann den Namen einsetzt. Und einen Namen, meinetwegen Martin vertraut Gott. Ja, das ist, hat nochmal eine gewisse Aussage oder eine Konkretion, die uns einfach sehr gut gefallen hat. Und deswegen haben wir gesagt, wir bringen dieses eine Blatt, diese eine Anleitung hier mit in den Gottesdienst, einfach als Gedankenstütze für euch und als Anregung. Vielleicht wollt ihr damit beten. Und auch am Ende des Gottesdienstes oder im hinteren Teil werden wir Zeit zum Gebet haben. Und vielleicht mögt ihr in eurem persönlichen Gebet davon schon Dinge verwenden. Wir möchten aber heute Morgen natürlich nicht nur Frauen und Mütter ansprechen, sondern wir wünschen uns, dass jede und jeder, der heute hier ist, etwas für seinen Alltag mitnehmen kann. Denn nicht nur Mütter machen sich Sorgen um ihre Kinder, auch Väter tun das. Frauen und Männer machen sich Sorgen, allgemein Gedanken über ihre eigene berufliche Zukunft, ihre finanzielle Versorgung, ihre Gesundheit. Schülerinnen und Schüler fragen sich manchmal freudig, erwartungsvoll, manchmal zaghaft, was wird aus mir, wenn die Schule vorbei ist? Oder was kann ich tun, damit die Schule einigermaßen glimpflich vorbeigeht? Menschen unterschiedlichen Alters haben manchmal Sorgen in Bezug auf ihre Beziehungen, die Beziehungen in der Familie, zu den älter werdenden Eltern, zu den großen Kindern, die Beziehungen zu guten Freunden, die Beziehung zum Partner, der Partnerin, ob verheiratet oder befreundet. Und wir machen uns Sorgen um andere. Wir sehen Menschen leiden und können selbst nichts tun. Und die Grundfrage ist, wie gehen wir mit den Sorgen in unserem Leben um? Der Gottesdienst heute soll noch einmal dazu einladen, die Sorgen bei Gott loszuwerden. Wir hatten hier in der Gemeinde in den letzten Wochen dieses Thema schon öfter, zum Beispiel durch eine Kiste, die hier vorne stand, mit einer Aufschrift für Dinge, die Jesus erledigt. Aber wir halten dieses Thema für so wichtig und deswegen soll es heute noch einmal dran sein. Das Gebet für meine Anliegen und für andere Menschen beginnt mit einer Grundvoraussetzung. Die Bibel nennt diese Grundvoraussetzung Vertrauen. Es zieht sich durch die ganze Bibel, eigentlich von den ersten Seiten an, auf denen von einer Beziehung zwischen Gott und Menschen die Rede ist. Denn es geht nicht um irgendein blindes Vertrauen, ein Kopf hoch, es wird schon wieder, eine Durchhalteparole. Es geht um das unbedingte Vertrauen in Gott, meinen Schöpfer, der durch Jesus Christus mein Vater im Himmel geworden ist. Und ich möchte zwei Bibelstellen aus dem Neuen Testament dazu anführen. Hebräer 10, 35 und 36. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Und in Jakobus 1, Vers 5 und der Anfang von Vers 6 steht, wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemand schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Und wie oft brauchen wir Weisheit? Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemand schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Oder noch ein Vers aus dem Alten Testament, da sagt der Prophet Jesaja, in Jesaja 25, Vers 4, verlasst euch auf den Herrn immer da, denn Gott, der Herr, ist ein Fels ewiglich. Meiner Beobachtung nach ist auf der einen Seite das Vertrauen zu Gott so grundlegend wie kaum etwas anderes, weil es eng verwandt ist mit dem Glauben. Aber zum anderen ist es gleichzeitig der Aspekt, der uns latent oder offensichtlich am meisten fehlt. Oftmals ist es uns nicht so bewusst, weil wir denken, ich bin ja Christ, natürlich vertraue ich Gott. Warum leben wir dann manchmal so ganz anders, als wir sonntags reden oder singen? Wir singen hier ein Lied, das heißt, ich traue auf dich, o Herr, und im Alltag gilt dann doch die Maxime, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Unbewältigte Probleme machen uns deshalb so viel Angst, behaupte ich, weil wir daran sehen, dass wir nicht alles im Griff haben, dass wir eben nicht alles unter Kontrolle haben. Und das ist unangenehm. Was heißt Vertrauen nun ganz praktisch im Alltag als Christ? Wir sollen Gott um Weisheit bitten, im Vertrauen bitten und nicht zweifeln, sagt Jakobus. Dazu müssen wir zunächst Gott kennen. Wir müssen wissen, wer er ist und wer er für uns ist. Ich sagte es bereits, er ist mein Schöpfer. Er ist aber durch Jesus noch mehr für mich. Er ist mein Vater im Himmel, der mich bedingungslos liebt und nur das Beste für mein Leben will. Und dieser Glaube steht auf dem Prüfstand, wenn nicht alles glatt geht. Wenn meine Auffassung von dem, was das Beste sein sollte, mit dem, was ich erlebe, nicht übereinstimmt. Aber wenn ich Gott kenne, sein Wesen kenne, das voller Liebe zu mir ist, dann vertraue ich ihm. Ihr habt Annette vorhin hier gesehen, die uns den Psalm vorgelesen hat. Vorletzten Donnerstag war ich hier zum Herbstfest der Krabbelgruppe. Und diese Gruppe wird ja von Annette und Olga geleitet. Und am Ende hatte Annette ihre kleine Tochter Katharina auf dem Arm. Katharina wird im November 2 und ist ein freundliches, aber auch etwas schüchternes Kind. Doch als ihr Papa zur Tür reinkam, um sie abzuholen, hättet ihr sehen sollen, wie sie gestrahlt hat und wie sie begeistert auf seinen Arm kam. Den kannte sie. Was heißt das? Gott kennen. Gott wie ein kleines Kind seine Arme entgegenzustrecken, zu sagen, ja, dich kenne ich. Bei dir bin ich zu Hause, du bist nicht fremd für mich. Wie lerne ich ihn kennen? Ich muss in seinem Wort in der Bibel lesen. Darin hat er sich offenbart und darin sind alle seine Zusagen schwarz auf weiß festgehalten. Die Zusagen, die Gott meinem Leben macht. Zum Beispiel dieser Satz aus dem Hebräerbrief, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Da steckt die Aussage drin, dass es sich lohnt, auf Gott zu vertrauen. aber dass wir auch manchmal Geduld brauchen. Es ist gut, wenn ich Gottes Zusagen kenne. In unseren Köpfen nisten sich nämlich gern Halbwahrheiten, Mythen oder sogar Lügen über Gott ein, die ich mit Hilfe der Verheißungen Gottes entlarven kann. Beispielsweise die Frage: Erwartet Gott Opfer oder Wiedergutmachung von mir, bevor er sich mir zuwendet? Nein, sagt das Neue Testament ganz klar. Kolosser 2, Vers 14. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Das Opfer Jesu am Kreuz genügt ein für allemal. Aber weil wir Menschen so vergesslich sind, hat Jesus Erinnerungsstützen eingerichtet, und eine davon ist das Abendmahl. Wir wollen es heute miteinander feiern, weil wir damit unterstreichen wollen: Ja, wir glauben, dass Jesus uns so sehr geliebt hat, dass er für unsere Schuld ans Kreuz gegangen ist. Das, was wir falsch gemacht haben, muss uns nicht mehr vorwurfsvoll beschämen. Diese Worte aus dem Psalm, den wir vorhin gehört haben, klingen mir noch nach. Ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Wir machen so viel falsch, auch als Eltern. Aber unsere Schuld unseren Kindern oder auch anderen Menschen gegenüber muss uns nicht mehr beschämen, weil wir Vergebung bei Jesus finden. Bei der Abendmahlsfeier können wir alles, was uns belastet, loswerden und neu die Vergebung in Anspruch nehmen. Das Wort Gottes ist wahr und es lohnt sich, darauf zu vertrauen. Die andere Halbwahrheit stimmt aber auch nicht. Wenn du Jesus hast, gibt es in deinem Leben keine Probleme mehr. Wir sind noch nicht im Himmel angekommen, aber wir wissen, an wessen Hand wir durch dieses Leben und durch die Probleme gehen. Gott vertrauen im Alltag. Das heißt für mich auch, dass ich ihm immer wieder das Vertrauen ausspreche. Wörtlich im Gebet spreche ich aus: Herr, ich vertraue dir, dass du das Beste für mein Leben und für das meiner Kinder oder meines Ehepartners oder meiner Eltern oder Geschwister willst. Mit anderen Worten, ich halte mich fest an ihm, an seiner Liebe, an seinen Verheißungen. Manchmal ist mein Gefühl dabei ganz anders. Ich fühle nicht unbedingt diesen festen, vertrauensvollen Glauben. Aber das ist auch nicht wichtig. Indem ich es im Gebet ausspreche, geschieht es. Ich suche schon die ganze Zeit nach so einem Fachbegriff. Es gibt Worte, die etwas bewirken, indem ich sie ausspreche. Vielleicht weiß das jemand von euch, ein Germanist oder so. Solche Worte wie erlauben. In dem Moment, wo ich es ausspreche, ich erlaube dir, dass du noch eine halbe Stunde auf dem Spielplatz bleiben darfst, dann geschieht es, geschieht diese Erlaubnis, weil ich es jetzt gerade gesagt habe. Und im geistlichen Bereich geschieht es mit dem Wort Vergebung. Indem ich die Vergebung ausspreche, geschieht sie. Und auch mit dem Wort Vertrauen, indem ich im Gebet sage: Herr, ich vertraue dir. Und es ernst meine, obwohl ich erstmal nichts fühle oder mein Gefühl noch was anderes sagt. Es geschieht etwas. Und dann kommt eine Sache im Gebet, und das ist eben ein ganz konkreter, praktischer Schritt. Und die Frauen von Moms in Prayer, von denen diese Zettel sind, sind da sehr gut darin. Was ich meine ist eben, dass wir Zusagen der Bibel wörtlich aussprechen und sie so für mich persönlich oder für eine andere Person in Anspruch nehmen. Beispielsweise steht im Psalm 27, Vers 8, und da haben wir das her, oder da haben Menschen das her, dass man ja Gottes Wort so ausspricht. 27, Vers 8 steht: Mein Herz hält dir vor dein Wort, ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Weil Gott das so gesagt hat, deshalb vertraut der Psalmbeter nun darauf, dass er Gottes Antlitz, Gottes Gesicht, seine Nähe auch findet. Und er hält ihm sein Wort vor und sagt: Du hast das so gesagt. Es wird uns in der Bibel aufgetragen, dass wir so beten sollen. Und wir lesen es auch immer wieder, wie die Schreiber der neutestamentlichen Texte sich auf die Heilige Schrift berufen. Apostelgeschichte 4: Betet die Gemeinde gemeinsam mit Worten aus Psalm 2. Sie beziehen diese Worte auf ihre aktuelle Situation und beten daraufhin voller Vertrauen. Es heißt dann, dass der Ort erbebte und sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. An anderer Stelle im Alten Testament steht, dass die Menschen, die an Gott glauben, ihn an seine Worte erinnern sollen. Jesaja 62, Vers 2 zum Beispiel. Als ob Gott das nötig hätte, an etwas erinnert zu werden. Es sind wohl eher wir, die etwas vergesslich sind und die Erinnerung an die Zusagen Gottes brauchen, damit unser Vertrauen gestärkt wird. Noch ein Beispiel, Psalm 37, Vers 4 steht, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Manchmal denken wir ja, wir dürften bei Gott keine Wünsche äußern. Wir müssten einfach schweigend und Schicksal ergeben, auf das warten, was er uns schickt. Aber aufgrund dieses Bibelverses weiß ich, dass Gott meine Wünsche nicht egal sind. Welche praktischen Konsequenzen hat das? Das ist einmal das regelmäßige Gebet. Wenn ich bete und Gott um Hilfe bitte, zeige ich damit, dass ich ihm vertraue und ihn als Herrn anerkenne. Wenn ich es nicht tue, lebe ich, als ob ich schon alles irgendwie allein hinkriegen könnte. Im Prinzip ist das eine Art von Stolz, bestenfalls noch Gleichgültigkeit, die sich in mangelndem Gebet ausdrückt. Es wird schon irgendwie, mag ja sein. Aber ist das gelebtes Vertrauen von einem Kind Gottes zu seinem Vater im Himmel? Gelebtes Vertrauen, das führt mich zu einer weiteren praktischen Auswirkung. Dass ich nämlich im Vertrauen auf Gottes Güte auch das ausführen will und werde, was ich aus der Bibel für richtig erkannt habe. Man nennt es auch Gehorsam. Das betrifft dann beispielsweise meinen Umgang mit meinem Geld. Gehe ich vor Gott verantwortlich damit um? Nicht verschwenderisch, nicht geizig, gebe ich Gott, was ihm von der Bibel her zusteht. Baue ich auf meinem Geld und meiner finanziellen Vorsorge die Sicherheit für mein Leben auf. Im Vertrauen auf Gott gehorsam sein, das gilt auch für meinen Umgang mit meiner Zeit. Wofür setze ich sie ein, die Zeit, die mir zur Verfügung steht? Kann ich anderen damit dienen oder habe ich Angst, dass ich dann zu kurz komme? Setze ich sie dafür ein, dass das Reich Gottes gebaut wird? Gemäß Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Und gemeint ist auch hier wieder die materielle Versorgung. Der Vers steht in der Bergpredigt und gleich danach steht ein Satz, wo Jesus ganz konkret zum Vertrauen auffordert. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Sich Sorgen machen ist mangelndes Vertrauen und das ist nicht richtig. Aber natürlich werden wir uns Gedanken machen. Wir leben ja nicht blauäugig in den Tag hinein. Und es ist für mich sehr wohltuend, dass in diesem Satz die Plage des Alltags mit eingeschlossen ist. So realistisch, so lebensnah, so konkret ist Jesus, ist das Wort Gottes. Jeder Tag hat seine eigene Plage. Der Satz von Paulus, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch, heißt, ich gehe täglich ins Gespräch mit Jesus. Im Gebet lasse ich die Vergangenheit los, lege die Zukunft in seine Hand und erwarte vertrauensvoll, dass er mir und den Menschen, die mir wichtig sind, in der Plage des heutigen Tages beisteht. Gott dienen mit meiner Zeit, anderen Menschen dienen, sich nicht sorgen, beten, Bibel lesen, all das entspringt meiner Beziehung zu Gott, die dann immer mehr von tiefem Vertrauen geprägt wird. Und dann hat unser fürsorgender Gott noch etwas eingerichtet, was besonders in schwierigen Zeiten helfen kann. Die Gemeinschaft mit anderen Menschen. Wenn Gott unser Vater ist, dann können wir Gemeinschaft haben mit geistlichen Geschwistern in der großen Familie Gottes. Es gibt Situationen, da fällt es schwer, zu beten, das Vertrauen und die Hoffnung zu behalten. Da ist es gut, wenn ich einen Hauskreis oder eine Gemeinde habe, die dann stellvertretend für mich eintritt. Aber dazu muss ich die Gemeinschaft wollen, in Problemen nicht den Rückzug wählen, sondern Kontakt mit Geschwistern suchen, um die Last zu verteilen. Manchen Menschen fällt das schwer. Es kostet vielleicht Überwindung, sich zu öffnen, etwas von sich preiszugeben. Aber es muss ja nicht immer die ganze Gemeinde sein, mit der ich mein Anliegen teile. Es genügen einzelne Menschen meines Vertrauens, mit denen ich beten kann oder die für mich beten. Ich persönlich und wir im Hauskreis haben die Erfahrung gemacht, gemeinsame Fürbitte stärkt das Vertrauen. Und Jesus hat besondere Verheißungen darauf gelegt, wenn Menschen gemeinsam beten. Ein Punkt zum Schluss. Es gibt Menschen, auch Christen, die haben hartnäckige Probleme mit dem Vertrauen. Es fällt ihnen schwer zu glauben, dass Gott es wirklich gut mit ihnen meint und dass sie sich vertrauensvoll in seine Hände fallen lassen können. Solchen Menschen möchte ich raten, Seelsorge in Anspruch zu nehmen. Vielleicht ist da irgendwo ein tiefsitzendes Misstrauen, das aus der Vergangenheit herrührt. Und das kann aufgedeckt und heil werden. Welche Möglichkeiten haben wir nun ganz praktisch in diesem Gottesdienst, um mit dem vertrauensvollen Beten anzufangen oder wieder neu anzufangen? Eine konkrete Sorge loszulassen und an Gott abzugeben. Vielleicht mit einer anderen Person gemeinsam. Die erste Möglichkeit ist nun gleich in der Stille vor Gott. Einfach mit ihm reden. Die andere Möglichkeit ist später, in der Zeit nach dem Abendmahl, wo wir Gott mit Liedern anbeten. Man kann dann nach vorn kommen und hier mit mir oder mit anderen Personen, die hier stehen, beten. Und die dritte Möglichkeit ist nach dem Gottesdienst ebenfalls hier vorn Gebet in Anspruch zu nehmen. Lasst uns jetzt einen Moment der Stille haben, in dem jede und jeder mit Jesus reden kann und ihm das sagen kann, was ihm jetzt auf dem Herzen liegt.